Also sich auch nicht zu scheuen, sich auf Dinge zu bewerben, wo ich vielleicht im ersten Moment denke, ach, das ist ja cool, und im zweiten Moment, ach, die nehmen mich eh nicht. Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Sache und die Erfahrung habe ich ja irgendwie auch selber gemacht.
Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es vom Mikrofon ins Management, wie aus gutem Erzählen echte Führung im Profifußball wird. Wir sprechen über einen Karriereweg, der so ziemlich alles mitbringt, was wir hier im Podcast spannend finden und lieben. Umwege, Bauchentscheidungen, Verantwortung und die Frage, was eigentlich passiert, wenn aus jemandem, der gern auf Bühnen steht, plötzlich jemand wird, der einen Fußballverein mitführt. Mein heutiger Gast ist Mario Lücke. Er ist Vorstand Marketing und Vertrieb beim Drittligisten SC Verl, also mittendrin im Profifußball und mittendrin in Themen wie Marke, Kommunikation, Wachstum und natürlich auch Personal. Und jetzt kommt der kleine, aber feine Twist. Wir beide kennen uns tatsächlich schon ziemlich lange. Man kann fast von Jahrzehnten sprechen und das tut ein bisschen weh.
Ja, es zeigt immer, wie alt man schon ist, ne?
Irgendwie, aber im Herzen oder? Jung, darauf kommt es an.
Selbstverständlich, du hast recht.
Also wir haben früher zusammen beim Radio gearbeitet und standen auch schon gemeinsam vorm Mikrofon. Mario, ganz ehrlich, wenn dir damals jemand gesagt hätte, irgendwann, da bist du Vorstand eines Drittligisten, also erstmal diese Vorstellung, und teilst dann auch nochmal mit mir das Mikrofon. Hättest du es geglaubt?
Das erste selbstverständlich, dass ich mit dir nochmal das Mikrofon teile, natürlich, hätte ich mir niemals träumen lassen. Nein.
Oh, charmant wie eh und je.
Oder? Also, nein, also Vorstand zu werden, ich muss sagen, das hört sich ja erstmal immer so an wie Chef von einem Weltunternehmen, Vorstand.
Ja, klingt wichtig.
Klingt wichtig, ist sicherlich auch wichtig, aber es ist natürlich nicht die Größe. Wir sind ja, wie du richtig sagst, ein kleiner Fußball-Drittligist. Aber trotzdem, dass ich überhaupt mal wirklich auch hauptberuflich in diese Schiene gehe, nein, das hätte ich mir damals wahrscheinlich nicht träumen lassen. Umso schöner, dass wir uns heute mal wieder treffen hier.
Es ist verrückt, wie Wege auseinandergehen und sich dann doch wieder kreuzen, ne?
Du hast mich einfach angerufen irgendwann, ne? Ja, mich gefreut.
Ja, ich mich auch, total. Bevor wir uns jetzt aber komplett verplappern und verlieren in dieser Radiozeit, da kommen wir garantiert später nochmal drauf zu sprechen, weil es hat einen großen Raum deiner Karriere eingenommen. Ich habe zum Einstieg in den Podcast immer so einen Klassiker. Was wolltest du mal werden, wenn du groß bist?
Oh, das war tatsächlich dann doch eher die Moderationsschiene. Bühne war irgendwie schon immer so meins, glaube ich. Es gibt so Aufnahmen von mir, da stehe ich mit 2 oder 3 auf so einem Stein vorm Hermannsdenkmal und da einfach eine Rede gehalten und drumherum stehen 30, 40 Leute. Also irgendwie hatte ich das irgendwie schon immer so im Blut. Oft hört man dann ja sowas wie, der wollte mal Wetten, das moderieren. Ich glaube, das war es auch. Oder zumindest irgendwie so die Sportschau oder das aktuelle Sportstudio. Das war, glaube ich, ziemlich lange so meine Vorstellung.
Weißt du, wo ich dich auch gesehen hätte? Hm. Bei der Mini-Playback-Show. Aber als Kandidat.
Als Kandidat. Dankeschön. Das müsste ja heißen, dass ich hin und wieder auch schon mal gesungen hätte. Auch das ist schon vorgekommen, tatsächlich. Aber ja. Du meinst aus der Zauberkugel.
Es geht mir um diese Präsenz.
Meinst du aus der Zauberkugel?
Aus der Zauberkugel.
Ja, sicher. Genau. Das hätte ich mir auch vielleicht vorstellen können. Das habe ich verpasst, muss ich sagen.
Aber da hast du ja dann doch schon irgendwie früh den Weg eingeschlagen.
So zumindest der, wenn es darum geht, vielleicht im Mittelpunkt zu stehen oder irgendwie so die Blicke auf sich zu reißen.
Aber das klingt immer so negativ, finde ich, im Mittelpunkt stehen.
Mm.
Es ist negativ konnotiert. Also,
ja, da hast du recht. Das stimmt. Ja, das stimmt schon.
Aber du musst ja eine Rampensau sein, um im Radio auch eine Präsenz zu haben.
Ja, und dann ist es, glaube ich, auch, wenn man dann diesen Kontext hat, auch gar nicht so negativ. Es ist einfach irgendwie auch so das, was man fühlt. Ne? Also ich glaube, da geht es ja gar nicht so sehr darum, dass man möchte, dass jeder um die Ecke kommt und sagt, du bist ja klasse, du bist ja toll, sondern man arbeitet einfach gerne mit Menschen, unter Menschen, teilt gerne was mit, informiert, unterhält, Infotainment, Entertainment, das ist ja auch irgendwie alles Radio. Und ja, ich meine, du kennst das auch noch wahrscheinlich aus deiner Zeit, also es gehört halt einfach irgendwie dazu. Also wenn du dann was mitzuteilen hast, aber dich dann irgendwie versteckst, passt nicht zusammen, ne?
Absolut, aber es war bei mir auch nie im Vordergrund, ich möchte berühmt sein, sondern ich möchte unterhalten, ich bin neugierig, ich möchte, dass mir Türen geöffnet werden, die für andere vielleicht verschlossen bleiben und ich möchte Menschen kennenlernen, Menschen und Geschichten.
Und der Rest ergibt sich von alleine, ne? Ich glaube, das ist auch die falsche Motivation. Das sagt man ja auch vielleicht heute bei Leuten, die vielleicht viel Geld haben oder die reich sind und sagt dann, also dir wird, glaube ich, keiner sagen, mein Ziel war es, immer reich zu werden, sondern die haben einfach eine Sache gehabt, für die sie eine Leidenschaft entwickelt haben und der Rest hat sich von alleine entwickelt und so ist es vielleicht da auch, ne?
Und da haben wir es eigentlich schon, das erste wichtige Punkt, du musst für etwas brennen.
Ja, total.
Du hast wirklich lange als Moderator beim Lokalradio gearbeitet.
Fast 15 Jahre, ja.
Das gibt einen Hinweis darauf, wie viele Jahrzehnte wir uns schon kennen. Parallel warst du auch schon Stadionsprecher beim SC Verl, also immer irgendwo zwischen Bühne, Menschen und Emotionen unterwegs. Nebenbei hast du dich dann auch irgendwann nochmal als Trauredner selbstständig gemacht, so zur Corona-Zeit. Also auch da wieder genau dieses Thema, vor Menschen stehen, Geschichten erzählen, Menschen erreichen. Und dann gab es aber irgendwann diesen einen Moment, wo du raus bist aus dem Radio. Stichwort Reset, Neuanfang, mal ganz bewusst was anderes machen.
Ja, das war auch im Jahr 2020 und dann natürlich auch irgendwie nicht mit ganz so wenig Risiko verbunden, Corona-Zeit. Ich war 15 Jahre beim Radio und habe mir eigentlich nie träumen lassen, dass ich mal was anderes machen möchte. Und irgendwie muss ich dann doch sagen, habe ich mit der Zeit so das Gefühl bekommen, Radio ist nicht mehr dieses, ich stehe im Studio und mache hier auch ein Stück weit DJ und mache das Mikro an und erzähle, sondern für mich ist es irgendwann dann so ein bisschen in Anführungsstrichen Fließbandarbeit geworden. Also nicht mehr das, was eigentlich mal die Motivation war, warum man zum Radio gegangen ist oder überhaupt dann in die Medien, sondern das war so das Gefühl, ich gehe da hin und dann mache ich meinen Turn und dann fahre ich wieder nach Hause.
Dieses routinierte Abarbeiten.
Ja, ganz genau. Es war nichts Besonderes mehr. Es war so sehr in einem vorgegebenen Schema und das hat mir einfach irgendwann nicht mehr gefallen, habe ich mich nicht mehr wohlgefühlt. Und ich finde, so ist es dann immer. Wenn es dann nicht mehr Leidenschaft ist, sondern es sich auch wirklich wie Arbeit anfühlt, dann hast du diesen Effekt, dass du dann auf einmal vormittags um 11 auf die Uhr guckst und denkst, boah, 6 Stunden noch, ey, wie soll ich das denn schaffen? Und das habe ich eigentlich nie gewollt und hätte ich mir auch nie träumen lassen, dass das mal passiert. Ist aber passiert. Naja, und dann ist es Zufall in dem Fall vielleicht nicht, weil, wie du schon sagtest, man kannte mich beim SCFL irgendwie schon so als Stadionsprecher, also als jemand, der zumindest geradeaus sprechen kann und irgendwie auch so ein bisschen Entertainment machen kann und ist dann, wie du sagst, irgendwie so in ganz anderer Position wieder auf mich zugekommen. Ja, das stimmt.
Und dann hast du auf einmal Marketing gemacht. Hast erstmal mit einer Marketingposition angefangen. Also klar, es ist ja naheliegend, vom Radiomoderator ins Marketing. Sei ehrlich, wie viel musstest du dir noch aneignen?
Schon natürlich einiges, aber deswegen, weil es dann fußballspezifisch war. Also ich hatte jetzt viel mit Fußball schon zu tun. Ich war lange, lange Zeit Fußballtrainer, also fast 20 Jahre. Ich habe Jugendmannschaften trainiert, ich habe später Seniorenmannschaften trainiert, also die Leidenschaft für Fußball war immer da. So, und dann natürlich wiederum, wie du es eben gesagt hast, diese Leidenschaft für im Mittelpunkt stehen, nicht negativ konnotiert, Bühne, offen sein, Menschen mitnehmen. Diese Gelegenheit hatte ich jetzt an der Stelle. Wenn man aber ehrlich ist, auch beim Radio haben wir ja ganz, ganz viel Marketing gemacht, weil man sagt ja auch immer, hey, bleib noch dran, gleich der nächste Titel, nur bei uns. Also ich mache eigentlich den ganzen Tag auch irgendwie Marketing für die Marke Radiosender. Also alles, was ich da irgendwie nach außen gebe, da geht es ja auch darum, nicht nur mich zu verkaufen, sondern die Radiomarke zu verkaufen. Also auch da findet irgendwie Marketing statt. Jetzt dann aber seit 2020 auf einem ganz anderen Feld. Und das war natürlich damals beim SCFL auch so eine Sache, die waren überhaupt nicht professionell aufgestellt. Die sind da aufgestiegen damals in die dritte Liga. Und die Geschichte ist eigentlich ja ganz lustig heute so im Nachgang, weil ich war Fußballtrainer. Und irgendwann hat mich dann der FC Gütersloh angesprochen, also eigentlich einer der größten Konkurrenten des Sportclub Verl, zumindest aus der Geschichte heraus.
Und in der Region, ne? Wir sind jetzt sehr regional.
Ja, das sind 6-7 Kilometer, da liegt das auseinander. Und die haben mich damals angesprochen, willst du bei uns nicht irgendwie so ein bisschen Marketing, irgendwie so mit den Sponsoren und so? Und da habe ich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Also ist vielleicht auch mal ein Schritt in die richtige Richtung, bevor ich da jetzt gar nichts mache. Mache ich das.
Kam das in etwa zeitgleich mit diesem Wachwerden, Radio ist es nicht mehr oder ist da erst noch ein bisschen Zeit ins Land gegangen?
Ja, dass es Radio nicht mehr ist, das war so eine Entwicklung und das habe ich eigentlich schon viel früher gemerkt. Aber dann war das erstmal unabhängig. Das sollte ein Nebenjob sein. Ich habe gedacht, komm, bleib so ein bisschen beim Fußball, bist kein Trainer mehr, mache ich das. Dann war ich es auch in Gütersloh und dann stand es groß in der Zeitung, Mario Lüke wechselt von der Trainerbank jetzt auf einmal mehr oder weniger ins Management. Und dann kriegte ich einen Anruf aus Verl. Die waren zu dem Zeitpunkt noch nicht aufgestiegen und der Wortlaut war mehr so, wie kannst du nur, wieso machst du das nicht bei uns? Du warst doch hier Stadionsprecher und die erste Reaktion war ja, dann hätte er ja mal vielleicht ein bisschen früher anrufen können. Ich glaube, die Verantwortlichen sind damals dann auch dadurch einfach so ein bisschen auf die Idee gekommen und haben sich gesagt, ey, das könnte, glaube ich, gut passen. Und ich habe das erstmal so weggewunken, weil ich dachte, also wenn eins nicht geht, dann heute in Gütersloh zusagen und morgen dann nach Verl. Und dann haben wir uns aber damals getroffen, Und dann war relativ schnell klar, die wollen nicht da in einer festen Position. Damals war das Leitung, Marketing, Kommunikation. Es gab damals noch keinen, der sich so richtig hundertprozentig darum gekümmert hat. Also war ich da alleine, also war ich quasi auch der Leiter, auch wenn ich keine Leute unter mir hatte.
Und du hattest Narrenfreiheit?
Ja, auch total. Spannend, und ich konnte was aufbauen. Das war das Spannende. Und so ein bisschen nach meinen Vorstellungen. Und da war so der Punkt, wo ich gefahren bin und dachte, nee, also eigentlich ist das jetzt genau das, was ich brauche. Mal was anderes. Zu dem Zeitpunkt, wir hatten jetzt kein Eigentum, wir hatten auch noch keine Kinder. Also irgendwie auch so ein bisschen im Hinterkopf, Mensch, selbst wenn das schief geht, dann gibt es irgendwie wieder einen neuen Weg. Also man hatte so diesen Sicherheitsaspekt vielleicht noch nicht so sehr im Hinterkopf, wie das vielleicht heute wäre.
Das war noch so ein Moment, wo man sagen kann, wenn scheitern, dann jetzt.
Genau, richtig. Mhm. Wobei ich auch, vielleicht ist das was für später noch, auch jetzt nicht davor zurückschrecken würde, auch in der Situation, weil ich gemerkt habe, bin einfach nicht glücklich in meiner beruflichen Situation. Und da hat so Klick gemacht, die wollen mich in der Vollzeitstelle, die wollen mich auch in der Führungsposition, die wollen mit mir was aufbauen. Natürlich fühlt man sich im ersten Moment auch geschmeichelt, aber es war klar, auch eigentlich beim Radio, jeder hat gesagt, ja, das musst du jetzt irgendwie machen. Also du hast jetzt die Chance, in den Profifußball einzusteigen mit dieser fußballerischen Leidenschaft. Und das wird wahrscheinlich nie wieder so einfach sein. Also es gibt wahrscheinlich Hunderte, Tausende, Zehntausende, die ein Sportmanagement-Studium haben, aber die vielleicht gar nie in diese Situation kommen, von heute auf morgen das einfach zu machen. Sehe ich auch heute, wenn ich so Bewerbungen auf dem Tisch habe. Ist natürlich gar nicht einfach, da so reinzurutschen. Und dafür bin ich natürlich total dankbar, aber es war so eine glückliche Fügung. Ne? Die haben sich erinnert, an dem Tag stand es in der Zeitung, dann haben die abends noch irgendwie eine Versammlung gehabt und am nächsten Tag haben sie mich angerufen. Und die Woche drauf haben wir uns zusammengesetzt und relativ zügig habe ich dann gesagt, ich mache das jetzt. Ich muss das jetzt
ehrlich,
machen.
Aber bei so einem Once-in-a-Lifetime-Moment, also wärst du ja selten dämlich, wenn du sagst, oh nee, jetzt habe ich aber gestern gerade da unterschrieben. Trotzdem stelle ich mir das schwierig vor, dann zurück nach Gütersloh zu fahren und zu sagen, so, wir haben da ja gestern den Artikel alle gelesen und heute sieht die Welt anders aus. Was war, wie nackig?
Aber die haben es verstanden. Die haben es verstanden. Das war jetzt nicht mehr der Minijob, den man so nebenher macht, sondern das war für mich in dem Moment eine Möglichkeit, das berufliche Leben anders auszurichten und einen anderen Weg einzuschlagen. Ich glaube, die Sache ist im Endeffekt gut gelaufen, ja. Und richtig gelaufen.
So, dann bist du in diesem neuen Job, in dieser neuen Verantwortung mit völlig neuen Aufgaben. Wie hast denn du so die ersten Monate erlebt? Was waren denn deine Aufgaben? Worauf hast du dich erstmal fokussiert?
Erstmal zurechtfinden. Ich finde das immer auch im Nachgang nochmal interessant. Meine Hauptaufgabe war ja eigentlich Geld verdienen. Wir sind jetzt in der dritten Liga. Wir haben Sponsoren, wir brauchen mehr Sponsoren, wir müssen das auf breitere Beine stellen. Natürlich ging es auch darum, die Marke zu entwickeln. Also wir sind der Sportclub Fair, jetzt sind wir in der dritten Liga. Ja, und keiner kennt uns, mehr oder weniger.
Fair, kleiner Ort.
Kleiner Ort, 25.000 Einwohner, gerade mal so Stadt geworden vor ein paar Jahren. Also ja, kleines Stadion. Wie entwickeln wir das? Also es muss natürlich auch irgendwo erstmal so eine DNA her. Also so eine Frage, was machen wir hier eigentlich und wofür machen wir das und wo wollen wir hin und was ist eigentlich unser Ziel? Also ganz, ganz wichtig immer, wenn ich jeden Tag zur Arbeit gehe, dann will ich auch wissen, wofür ich das mache und nicht einfach nur abarbeiten. So ist es mir zumindest immer gegangen.
Identifikation, Markenbildung.
Ja. Total. Und da war eigentlich der Anfang, erstmal überhaupt sich zurechtzufinden. Und das ist auch ganz lustig. Wir sind da auf dem Dorf. Wir haben heute knapp 200 Sponsoren. Damals war es die Hälfte. Also es hat sich schon ein bisschen was entwickelt. Und am Anfang war erstmal wichtig herauszufinden, wer kann hier eigentlich so mit wem.
Also, unter den Sponsoren, ne? Ja,
den
ja.
Darfst du mit denen nicht an einem Tisch setzen, weil da war das und das. Also überhaupt erstmal zu verstehen, wie läuft denn das hier? Dann auch relativ zügig zu verstehen, wie funktioniert hier eigentlich der Vertrieb? Marketing, Kommunikation, Vertrieb, mein Aufgabengebiet, alles hängt ja irgendwie zusammen. Ich muss mit den Leuten kommunizieren, intern kommunizieren. Wenn ich die Marke verkaufe, dann kommuniziere ich das auch nach außen und gleichzeitig will ich es verkaufen. Also es ist auch Sales und Vertrieb und Sponsoring. Und das erstmal rauszufinden, dass es im ersten Gespräch mit dem Sponsor eigentlich gar nicht darum geht, zu sagen, ich habe hier eine kleine Bande, eine große Bande, du kannst aber auch hier noch was buchen und zwei Business Seats, sondern eigentlich erstmal überhaupt eine Basis herzustellen, eine menschliche Ebene zu finden und den erstmal abzuholen, da wo er gerade ist. Und wenn er sich jetzt noch eine Stunde über sein Golfturnier unterhalten möchte, das er vor zwei Tagen vielleicht hatte, dann ist es auch in Ordnung. wenn ich am Ende natürlich auch das Ziel ansteuere, das ich habe. Und das musste man erst lernen, wobei ich glaube, dass das vielleicht vorweggenommen jetzt auch etwas ist, was du nur bedingt lernen kannst. Das ist auch viel Fingerspitzengefühl, viel Empathie, viel Gefühl für Menschen. Da sind wir wieder beim Thema. Gefühl für Menschen und eben vielleicht nicht unbedingt der Inhalt, den ich jetzt mitnehme von der Uni oder von der Fachhochschule. Das ist vielleicht dann erst der nächste Schritt. Ja. Ich glaube aber, dass ich durch diesen Jobwechsel persönlich eine Entwicklung in den letzten 5-6 Jahren genommen habe. Und das war auch, glaube ich, das, was mich im Inneren unzufrieden gemacht hat beim Radio, weil ich keine Entwicklung mehr festgestellt habe. Weil ich vielleicht immer irgendwie gespürt habe, ich möchte auch Verantwortung tragen, weil ich dann die Dinge auch bewegen kann. Also einfach nur, ich meine, völlig in Ordnung. Es muss auch ganz, ganz viele Menschen geben, für die es völlig ausreichend ist, wenn sie ihren Job machen und dann zufrieden sind, wenn sie Feierabend haben und dann ist es gut. Das war aber nie meins. Also ich wollte immer irgendwie auch was verändern, was bewegen, für einen Erfolg arbeiten, für ein gutes Ergebnis arbeiten, mit einem Team zusammen. Und habe das dann auch noch jetzt gerade auch in der Führungsposition gemerkt, dass eigentlich das der Kern ist, dass mich das erfüllt. Nicht so alleine unterwegs zu sein, sondern eben im Team.
Jetzt ist Fußball ja auch immer schnell verbunden mit Emotionen, Menschen, man durchlebt gemeinsam Höhen und Tiefen. Aber du kannst mir nicht sagen, dass da nicht auch ein gewisser Alltag drin steckt. Sei ehrlich, wie viel Alltag steckt in deinem Job aktuell drin?
Natürlich steckt da Alltag drin. Emotional ist es dann, wenn der Spieltag ist und der Fußball ist auch deswegen spezifisch, weil er auch am Ende immer davon abhängig ist, wie die Mannschaft drauf ist. Also ich kann der beste Verkäufer, Vertriebler sein, wenn es zum Beispiel um Sponsoring geht, aber wenn die 6-mal hintereinander verlieren, dann wird es schwieriger, als wenn die 4-mal hintereinander gewinnen und wir spielen um den Aufstieg mit. Also das eine bedingt natürlich das andere. Und natürlich heute als Vorstand bin ich immer noch, dafür sind wir einfach zu klein, sehr, sehr operativ tätig. Also in einem großen Konzern würde man sagen, der ist hier der Boss, der steuert nur noch, der zieht hier so ein bisschen die Fäden und da, so ist es bei uns nicht. Ich bin sehr operativ tätig, noch bei uns, muss ich auch, bin ich auch gerne, weil das eben auch noch die Arbeit da ist, wo sie anfällt, an der Basis in Anführungsstrichen. Aber ja, du, also es ist natürlich viel Alltag. Oft auch, dass du da sitzt und sagst, oh, jetzt muss ich hier noch Verträge unterschreiben und jetzt habe ich was auf dem Tisch, das interessiert mich so gar nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ach, das ist der Profifußball und alles ist ganz, ganz toll. Es gibt auch diese alltäglichen Dinge, auf die hast du natürlich dann auch mal keinen Bock, klar. Aber am Ende ist es eben doch ein total emotionales Geschäft und du verkaufst am Ende halt auch etwas, was Emotionen weckt, was zu tun hat mit Dazugehören, Abwechslung vom normalen Alltag. Die ins Stadion gehen, die wollen eine schöne Zeit verbringen. Das ist auch so ein bisschen die Verantwortung, die wir so als Fußballverein sehen. Das ist nicht einfach nur ein Stadionbesuch, das muss irgendwie ein Stadionerlebnis sein.
Gerade in Verl, ne, was sehr familiär ist. Viele, nicht nur Fans, sind eng mit dem Verein verbunden, sondern auch viele, die da arbeiten. Schon seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten. Die tragen das schwarz-weiße Blut in sich, ne?
Ja. Ja, definitiv. Das ist aber auch so ein Stück, und jetzt sind wir schon beim Thema Markenbildung. Was macht uns aus? Das haben wir uns damals gefragt, 2021, weil das für mich ganz, ganz wichtig war, weil ich gesagt habe, wir brauchen so eine Ausrichtung, wir brauchen eine DNA. Also
ja, nicht nur du für dich.
Ja.
Alle anderen ja auch.
Alle anderen auch. Also eine Art Wertegerüst. Hm. Da kommen solche Begriffe vor wie Powerfußball, das ist die Art, wie wir Fußball spielen wollen, Ehrgeiz, Teamwork als Grundlage, aber auch solche Geschichten wie Bodenständigkeit, Nahbarkeit, also nah dran sein. Und ich glaube, das ist etwas, was uns von vielen Fußballvereinen unterscheidet. Natürlich, weil wir uns das auch noch leisten können. Wir haben nicht 1.000 Fanclubs und wir haben bei unseren Spielen auch nicht 60.000, sondern wenn wir ein ausverkauftes Spiel haben, sind es etwas mehr als 5.000. Aber man erkennt eine Entwicklung und man sieht, unser USP ist dieses nah dran sein, das Gefühl zu haben, die Spieler sind irgendwie auch Fans und irgendwie gehören wir alle zusammen und irgendwie arbeiten wir alle gemeinsam am Erfolg und das gibt dem Ganzen eine ganz andere Dynamik, weil man nicht das Gefühl hat, ach, der da schon wieder, sondern irgendwie ist das so ein Gemeinschaftsgefühl, das sich da entwickelt. Und damit haben wir, glaube ich, schon eine ganze Menge geschaffen. Und ja, du sagst es, das Familiäre, das ist, wir haben den Manni Niehaus bei uns, der ist, glaube ich, über 50 Jahre dabei und hatte jedes Amt schon. Der war Präsident, der war Spieler, der war Trainer, der war Betreuer, der war Co-Trainer, der war sportlicher Leiter. Jetzt arbeitet er noch in der Geschäftsstelle. Der hat alles schon gemacht und der kommt da immer noch hin und bringt zu den Heimspielen die Lackschnittchen mit, damit ja, wir auch ein bisschen was zu essen kriegen zwischendurch mal, ne? Bei all dem Stress, bei all dem großen Stress. Und das macht's aus, ne? Das hat man, glaube ich, in vielen großen Vereinen nicht mehr so.
Also ich kenne das Stadion noch zu einer Zeit, wo es diesen VIP-Bereich nicht gab, diesen Sitzbereich, das waren früher alles Stehplätze, bin ich der Meinung. Und ich bin jetzt nach Jahren mal wiedergekommen und es ist nach wie vor dieses familiäre Gefühl, was man hat. Auch wenn man nicht Teil dieser Familie ist. Ich bin ja jetzt offen mit dir, ich bin nicht SC-Fan.
Ja, naja, gut. Ja,
das Gespräch endet an dieser Stelle.
Vielleicht schaffen wir das heute noch mal gucken.
Aber es ist trotzdem ein nach Hause kommen, das ist total verrückt, dass das immer noch dasselbe Gefühl ist wie damals.
Obwohl das ja eigentlich gar nicht dein eigentliches Zuhause ist, ne? Also
richtig.
Es war dann mal dein Zuhause, dann bist du wieder gegangen, dann bist du da hingekommen und das meine ich damit, da hinzukommen, eine gute Zeit zu haben und sich wohlzufühlen. Und wenn du sagst, irgendwie fühlt es sich an wie nach Hause kommen, ja, zu Hause fühle ich mich wohl, ne? Also vielleicht kann man auch sagen, das zweite Zuhause. Das ist für uns eben so auch eine Aufgabe in der Markenbildung Sportclub Verl. Wenn du hier bist, das ist dein zweites Zuhause, das ist dein zweites Wohnzimmer. Hier kannst du dich wohlfühlen. Hier ist cool. Hier ist man einfach gerne. Und wenn du das so wahrgenommen hast, dann haben
macht
wir ja in dem Punkt
viel richtig.
Doch das eine oder andere richtig gemacht. Ja.
Lass uns mal nochmal über dich sprechen, weil ich habe noch nie so intensiv mit dem Vorstand gesprochen. Wie wird man denn Vorstand eines Fußballvereins? Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es klassische Abstimmungsrunden gibt. Du kannst mir jetzt aber auch nicht erzählen, dass du morgens aufgewacht bist und plötzlich warst du Vorstand. Also wie funktioniert das? Und darüber hinaus möchte ich direkt auch wissen, was macht man als Vorstand beim Drittligisten?
Ich habe das ja eben schon mal angedeutet. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt erst 12 Stufen bestreiten musste, um dann irgendwann oben anzukommen. Ich kann das relativ einfach sagen. Damals gab es bei uns noch ein System, erster Vorsitzender, zweiter Vorsitzender. Der zweite Vorsitzende hat in den Sack gehauen. Wir hatten relativ wenig festangestellte Mitarbeiter.
Wie viele waren es damals in etwa?
5.
Ach doch, so viele.
Ja. Ne, ist aber auch nach wie vor heute noch so. Wir haben natürlich, die Spieler sind festangestellt, die sind Profis. Wir haben lange nicht nur Festangestellte. Wir haben auch Minijobber und wir haben Halbtagskräfte und wir haben Dienstleister, die für uns arbeiten. Also in-house haben wir relativ wenig noch, einfach weil es sich vielleicht auch noch nicht so lohnt. Aber wir wachsen, wir haben auch einige Stellen eben auch aufgestockt oder auch überhaupt erst geschaffen in den letzten Jahren. Zu dem Zeitpunkt war es noch sehr dünn und da wurde einfach jemand gebraucht, der das macht. Und dann kam irgendwer auf die Idee, Mensch, Mario Lücke, der kann das doch machen.
Wie lange warst du zu dem Zeitpunkt schon?
Ein Jahr. Ein Jahr. Und da habe ich gedacht, ja, wieso eigentlich nicht?
Wieder mal.
Ja.
Wieso eigentlich nicht?
Genau, wieso eigentlich nicht? Und ich hatte schon das Gefühl, vielleicht kommt so dieses Thema Führung dann noch etwas mehr zum Tragen. Und das habe ich zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht so einschätzen können. Wir haben dann das System ein bisschen verändert. Es gab da nicht mehr erster, zweiter Vorsitzender, sondern einfach einen Vorstand. Heute gibt es 2 Vorstände. Das ist Slatko Janjic, der ist Vorstand Sport und ich bin eben für, manchmal sagen wir lustigerweise, Vorstand Rest. Also es gibt einen Vorstand Sport und einen Vorstand Außersport, weil es eben dann doch relativ viele Dinge sind, die zu tun sind. Aber es ist eben Marketing, Vertrieb, wo auch diese Themen Kommunikation und so eben mit reinspielen. Und das konnte ich da noch nicht so abschätzen. Heute, wo das Team auch ein bisschen größer ist, ist es eben schon auch wirklich Führung und auch Steuern und wirklich ein eigenes kleines Team zu haben. Und was macht man den ganzen Tag? Ich versuche in meinen Kernbereichen natürlich irgendwie zu bleiben, weil das meine Hauptexpertise ist. Sportlich gar nichts. Also ich unterschreibe die Verträge. Ich würde mir auch die Kompetenz noch zusprechen, sportlich etwas einzuschätzen, aber ich würde mich jetzt auf dem Niveau nie irgendwie einmischen, genauso wie der Kollege das nicht bei mir in dem Bereich macht.
Ich finde also diese Geschichte vom Stadionsprecher zum Vorstand, das hat Buchcharakter für mich. Würdest du sagen, das ist so ein Kleinstadtwunder? Passiert das einem von einer Million? Oder ist das im Fußball tatsächlich so, dass man nicht nur auf dem Spielfeld entdeckt wird und da reinwächst, sondern auch ums Spielfeld drumherum?
Also ich habe schon das Gefühl, wenn du, wie das in vielen Bereichen ist, wenn du erstmal drin bist im Business, dann ist es manchmal ein bisschen einfacher. Ja, also ich glaube, wenn du sagst, ich möchte irgendwann mal Wetten, dass moderieren, dann ist es schon ganz gut, wenn du zumindest schon mal irgendwie so vielleicht bei einem kleineren Sender schon mal live im Fernsehen gewesen bist, dann kommst du dem Ziel schon mal näher, als wenn du jetzt so gar nichts damit zu tun hast. Und da ist es, glaube ich, ähnlich. Also dadurch, dass ich dem Verein schon sehr verbunden war, kannte man mich einfach und hat mich aber auch irgendwie nicht vergessen. Ich bin ja 6, 7 Jahre, nachdem ich da aufgehört habe, Stadionsprecher zu sein, dann erst wieder angesprochen worden. Das heißt, da haben sich Leute erinnert nach der Zeit. Das ist auch irgendwie, glaube ich, ein kleiner Schulterklopfer, weil die einfach wissen, okay, da war doch Mario, das war ganz cool, der war im Radio. Also ich hatte jetzt natürlich auch eine gewisse Bekanntheit. Das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass Leute gesagt haben, ach hier, der Mario Lücke, kenne ich doch noch von Radio Gütersloh damals. Ne? Es ist das Sendegebiet, du warst auch damals da. Das hat sicherlich mit reingespielt und ich würde es nicht als Wunder bezeichnen, aber als einen großen Vertrauensvorschuss in dem Moment, weil das hätte ja auch komplett in die Hose gehen können. Ne? Die haben mir damals einen Festvertrag gegeben. Klar war der damals befristet. Natürlich waren da auch Klauseln drin, dass sie auch nach einem Jahr hätten sagen können, nee, das ist es doch nicht. Alles Gute, such dir was Neues. Das war es mir aber damals wert, dieses Risiko einzugehen. Und ich glaube, das ist die Mischung, die am Ende dazu beigetragen hat. Und natürlich aber am Ende auch, das gehört zur Wahrheit auch dazu, dass man vielleicht in seinem Bereich auch dann überzeugt und die Leute eben nicht nach einem Jahr sagen, naja, geht so. Sondern dass man, jetzt ist man wieder dabei, man brennt dafür, man bringt eine Leidenschaft auf. Und das habe ich, glaube ich, immer gehabt und habe es auch nach wie vor. Und das ist, glaube ich, am Ende der Schlüssel, warum sich das dann auch immer weiterentwickelt, ja.
Ich finde das bemerkenswert, weil also ich bin ja auch so Team, ach komm, wir springen mal ins kalte Wasser. Was soll schon schief gehen? Schwimmen hast du ja mal gelernt.
Ja.
Aber da geht ja jetzt sehr viel Verantwortung mit einher. Ich meine, du haftest das. Ist ja schon nochmal
ja,
eine andere
ja.
Geschichte.
Schön, dass du mich daran erinnerst. Stimmt ja. Vergisst man manchmal.
Gab es nicht am Anfang so einen Moment, als du angefangen hast, als Vorstand aktiv zu sein? Verdammte Axt, was habe ich da getan? Also, dass du so einen Moment kurz gezweifelt hast, wow, was ist hier gerade passiert?
Nein, gab es nicht. Natürlich habe ich mir die Frage gestellt, was ist, wenn hier wirklich mal irgendwas schief geht? Kann das am Ende dazu führen, dass ich vielleicht auch privat irgendwo in eine Situation komme, wo es heißt, naja, du haftest privat? Pech gehabt. Passiert aber nur dann, wenn wirklich irgendwas Fahrlässiges passiert. Und da habe ich eigentlich immer ein gutes Gefühl gehabt, weil wir gut abgesichert sind. Wir haben einen Verwaltungsrat, da sitzt ein Anwalt, da sitzt ein Steuerberater, da sitzt ein Unternehmer, da sitzen Leute, die Ahnung davon haben. So dass ich nie wirklich das Gefühl hatte, oh, hier kann irgendwas schief gehen und irgendwas in die falsche Richtung laufen.
Du hast jetzt gerade so ein bisschen runtergespielt. Ich hatte da den Fuß drin und das hat sich alles so ergeben. Glaubst du wirklich, dass so ein Weg in einen komplett durchstrukturierten Konzern möglich gewesen wäre, wo man ja auch den Fuß drin hat und der Weg sich ja ergeben könnte?
Schwierig. Also schwierig auch deswegen, weil ich noch nie in einem Konzern gearbeitet habe. Ich glaube, einschätzen zu können, so durch meinen Alltag, in dem ich viel mit Konzernen auch zu tun habe, dass da manchmal es ein bisschen länger dauert und viele Dinge erst durch 17 Gremien und 8 verschiedene Ausschüsse muss, um irgendwann mal beschlossen zu werden. Es gibt viele Beispiele, dass Leute, die lange da sind, dann auch in einem Konzern selbst auch aufsteigen. Also es gibt auch heute, glaube ich, viele Beispiele, wo der Vorstandsvorsitzende oder jemand im gehobenen Management auch mal angefangen hat als Azubi und einfach lange da war und durch Leistung überzeugt hat. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall deutlich schwieriger geworden, wäre das in einem Konzern so gewesen, als in einem kleinen Laden, wo ich von Anfang an ja auch irgendwie gesagt habe, ich übernehme jetzt die Verantwortung und will gestalten und will den Verein entwickeln. Und das, was wir heute haben, der Sportclub Verl, so wie er heute nach außen ist, ist ja auch ein Produkt dessen, wie ich irgendwann mal versucht habe, zumindest den Verein aufzubauen, wo ich irgendwann gesagt habe, ich möchte, dass wir bodenständig und nahbar rüberkommen und das müssen wir dafür tun. Und wenn das heute so rüberkommt, ist es sicherlich auch ein Teil vom Ganzen.
Als Moderator oder als Journalist oder auch als Trauredner, als der du eine Zeit lang gearbeitet hast, hast du ja schon immer sehr selbstbestimmt gearbeitet, selbst organisiert. Du wusstest immer, auf mich selbst kann ich mich verlassen.
Ich mache das tatsächlich immer noch, den Trauredner, hin und wieder.
Ach Gott, ja. So für einen Ausgleich?
Ich mache das nicht oft. Da bin ich meinem Arbeitgeber sehr dankbar, dass ich diese Moderation, diese Event-Moderation und auch den Trauredner immer noch so nebenbei mal mache. Ganz kurz nur, ich war damals mal auf einer freien Trauung und da waren Trauredner, das fand ich ganz, 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 ganz schlimm, überhaupt nicht authentisch. Und da habe ich irgendwann gesagt, ey, du bist ein Moderator, so eine Rede wirst du ja auch irgendwie noch halten können. Es war auch wieder, wie du es eben gesagt hast, so rein ins kalte Wasser einfach machen. Und ich habe mir da eine Homepage gemacht und stand da schon quasi ganz groß als Hochzeitsredner, bevor ich überhaupt ein einziges Mal das gemacht habe, bis mich irgendwer angesprochen hat und gesagt hat, ey, du bist doch Hochzeitsredner, könntest du das bei mir machen?
Und du so,
und ich
ja,
hätte natürlich,
endlich.
Ja, selbstverständlich. Wie oft hast du das schon gemacht? Oh, das kann ich schon gar nicht mehr zählen. Und in Wirklichkeit hatte ich es noch gar nicht gemacht. Aber ich hatte das Gefühl, das läuft schon. Und das hat sich eigentlich immer so durchgezogen. Aber das nur einmal so ganz kurz, weil du eben sagtest, habe ich gemacht. Tatsächlich mache ich das, wenn ich schaffe, hin und wieder, so in den klassischen Hochzeitsmonaten immer noch zwischendurch. Ja.
Verrückt. So, also Stichwort auf sich selbst verlassen, selbst Dinge erarbeiten. Wie hast du dir selbst Führung beigebracht? Du hast ja vorher nur diese One-Man-Show gehabt und dich selbst geführt. Plötzlich bist du für andere Personen verantwortlich. Gab es auch Momente, wo du mal ins Stolpern geraten bist, wo du gemerkt hast, da muss ich noch ein bisschen meine Hausaufgaben machen?
Ich bin auch vorher schon gut geführt worden. Bei Radio Gütersloh, mein damaliger Chef, würde ich heutzutage immer noch sagen, hat
ja,
mir
unterschreibe ich.
Da auch, Carsten Schoßmeier damals, hat mir viel mit auf den Weg gegeben und war ein guter Mentor und war auch immer einer, der gesagt hat, das ist jetzt eine Möglichkeit, ich lass dich ziehen, das musst du jetzt machen. Also das muss man, glaube ich, nochmal hervorheben. Sowas vergisst man auch nicht, weil das war auch einer, der damals 2005 oder 2006 gesagt hat, so pass mal auf, du willst Moderator werden, du hast jetzt 10 Tage Zeit, du übst jetzt und wenn das klappt, dann machst du die Nachmittagssendung. Also mehr ins kalte Wasser ging ja gar nicht. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Führungskräfte, die gar nicht führen und auch nicht gut führen. Ich bin da so reingerutscht, weil dann kam noch ein Mitarbeiter dazu, da kam noch einer mit dazu. Man ist da so ein bisschen reingerutscht und hat immer so Learning by Doing einfach dazu gelernt. Natürlich habe ich auch mal Seminare gemacht. Im Führungsbereich ist es, glaube ich, wirklich manchmal echt schwierig und ich habe viel Learning by Doing und natürlich auch oft Situationen, wo ich dann nach Hause komme und sage, ist das jetzt richtig, wie ich mit dem Mitarbeiter oder wie ich mit der Mitarbeiterin umgegangen bin? Und ansonsten ist es immer so eine Frage des Führungsstils, weil ich schon finde, es ist wichtig, dass du vorangehst, dass du auch vorbildlich vorangehst, dass du deine Leute mitnimmst, auch mit einer gewissen Klarheit. Also es muss auch schon irgendwie klar sein, du bist der, der die Verantwortung trägt. Wenn die Umsätze nicht stimmen, dann bin ich derjenige, der zum Aufsichtsrat geht und denen das erklären muss und nicht der Mitarbeiter. Da muss schon, da sind wir wieder beim Thema, ein Grundvertrauen da sein. Und das ist so ein Thema, was ich als Führungskraft versuche, auf jeden Fall irgendwie an den Tag zu legen.
Wir haben eben schon über diese Leidenschaft, familiäre Verbundenheit zum Verein gesprochen. Lass uns mal auf das Thema Marke schauen. Was ist für dich der Unterschied zwischen Sichtbarkeit und echter Markenbildung? Lass uns philosophisch werden.
Oh, das ist echt nicht einfach. Sichtbarkeit und echter Markenbildung. Ich hätte jetzt gesagt, dass das irgendwie natürlich zusammenhängt, ne? Also Sichtbarkeit ist erstmal total wichtig für eine Marke. Ich glaube, das ist das, was du meinst, ne? Also man muss irgendwie auftauchen. Man muss Relevanz haben. Man muss irgendwie auch einen Nutzwert haben für Leute, weil sonst werden sie ja gar nicht aufmerksam auf dich. Bei uns ist es sicherlich im ersten Moment, wie das immer bei Fußballvereinen ist, die sportliche Leistung. Spielen die guten Fußball, machen die auf sich aufmerksam, haben die vielleicht im DFB-Pokal mal Bayern München geschlagen, dann sind natürlich das Spotlight komplett auf diesem Verein. Das ist Sichtbarkeit. Markenbildung als solches ist, glaube ich, tiefgehender als einfach nur die Sichtbarkeit, da ist jetzt der Sportclub Verl und die spielen irgendwie einen guten Fußball und die sind jetzt sogar oben mit dabei, wenn die in eine zweite Liga aufsteigen, die haben ja gar kein passendes Stadion. Markenbildung ist dann eher schon die Frage, wie möchte ich denn, was ist mein Ziel, wie wird der Verein nach draußen eben wahrgenommen und was müssen wir dafür tun? Wir haben zum Beispiel unsere Kommunikationsabteilung ausgebaut. Wir haben seit Anfang des Jahres eine Leiterin Medien und Kommunikation. Die hat noch einen Pressesprecher im Team, die koordiniert natürlich auch die Fotografen und so weiter. Ich wollte so jemanden bei mir im Team haben, weil ich merke, dass das Thema Kommunikation immer wichtiger wird und eben nicht nur nach dem Motto, oh, wir brauchen da noch irgendwie einen, das merkt man bei denen dann, die vielleicht noch ein bisschen älter sind als wir beide. Was ja kaum möglich ist, wie wir das jetzt eben beschrieben haben. Aber ich merke, dass dann oft so das kommt, oh, brauchen wir denn da jetzt noch einen, der da irgendwie so Social Media oder so macht? Brauchen wir das denn? Also
diese
brauchen
Medien
wir
da,
das
dieses,
da jetzt irgendwie? Der SC Verl, wir sind ja immer noch der SC Verl. Und da habe ich auch gemerkt, man muss erstmal intern am eigenen Verständnis arbeiten. Und natürlich kann ich auch nur das Geld ausgeben, was ich auch habe. Manchmal muss ich aber auch da mit Vertrauensvorschuss rangehen und sagen, ich probiere das jetzt einfach, auch mit dem Ziel, dass wir durch diese Maßnahme so erfolgreich sind, dass wir uns irgendwann gar nicht mehr darüber unterhalten müssen, ob sich diese Stelle lohnt oder nicht. Und das haben wir, glaube ich, jetzt nach ungefähr einem halben Jahr schon gesehen. Wir haben die Reichweiten erhöht und wir haben uns aber auch darauf verständigt, welche Werte, welche Marke vom Sportclub Verl, welche Marke möchten wir nach außen kommunizieren.
Ihr habt euren roten Faden gefunden. Ihr baut eure Marke von innen nach außen auf und nehmt alle aber irgendwie ein Stück weit mit rein.
Wir sind vor 2 Jahren 100 Jahre alt geworden und unser Slogan war 100% Leidenschaft. 100 Jahre Sportclub Verl, 100 Jahre Leidenschaft. Und ich glaube, das ist der Kern. Wenn man für etwas brennt, dann hat man Leidenschaft für etwas. Wenn man etwas bewegen möchte, kann man das nur mit Leidenschaft. Wenn ich ehrenamtlich arbeite, wenn ich das Ziel habe, mit einem Team was zu erreichen, wenn ich gerne zur Arbeit gehe, dann hängt das irgendwie immer damit zusammen, dass ich etwas mit Leidenschaft mache. Da braucht mich gar keiner zu motivieren, sondern das muss irgendwie so eine intrinsische Motivation, sagt man ja. Das muss von alleine kommen. Wenn das von selbst kommt, wenn das aus mir herauskommt, aus dem Team herauskommt, diese Leidenschaft, dann kann ich was bewegen. Und das war so unser Thema damals. Also den Verein aufzubauen, irgendwann mal aus der Bezirksliga hochzubringen, ganz nach oben, das geht nur, wenn Leute mit Leidenschaft dabei sind. Wenn die nicht auf die Uhr gucken, wenn die sagen, den 6. Abend in dieser Woche setze ich mich abends auch nochmal hin und arbeite vielleicht irgendwas aus, was am Ende den Verein weiterbringt.
Ist das auch das, worauf du eher achtest, wenn du Personen einstellst, als auf Karrieren und gewisse Titel? Bringen sie eine Leidenschaft mit? Können sie brennen für das,
ja,
was sie tun?
Ja, und 3 Ausrufezeichen. Habe ich mich auch selber bei erwischt, weil ich damals natürlich, habe auch immer schon viele Bewerbungen natürlich damals geschrieben und natürlich habe ich da auch immer das Hauptaugenmerk darauf gehabt, so zu sehen, hier vielleicht noch irgendein Zertifikat mit reinpacken und so. Und ohne Zweifel, das ist auch wichtig natürlich. Also eine Grundlage zu schaffen, ist natürlich wichtig. Ich ärgere mich heute in der Rückschau, dass ich nicht was Vernünftiges studiert habe, was mir vielleicht heute hilft. Damals hat es vielleicht irgendwie einen Grund gehabt, dass ich habe Germanistik und Philosophie studiert. Ich wollte aber nie Lehrer werden. Also stelle ich mir heute 15, 20 Jahre später die Frage, warum habe ich denn dann nicht irgendwas...
Oh Mario, aber ich glaube, das darfst du nicht aufmachen, das Thema. Warum habe ich damals? Weil wenn du das nicht studiert hättest und wenn du diesen Weg nicht eingeschlagen hättest, würden wir heute ja hier nicht sitzen.
Ich glaube, ich hätte den Weg einschlagen können und hätte trotzdem was anderes studieren können. Ich gebe dir natürlich grundsätzlich recht.
Glaubst du, du würdest deinen Job jetzt besser machen? Hättest du im Sportbereich, im Sportmanagementbereich studiert?
Nein, ich würde ihn, glaube ich, nicht besser machen. Ich glaube, heute ist es nicht mehr das Problem. Ich habe aber so, um da nochmal drauf zu kommen, natürlich am Anfang gemerkt, dass mir so ein bisschen mehr BWL vielleicht hier und da schon gut getan hätte. Bei mir war damals eher das Thema, dass mein Chef zu mir gesagt hat, eigentlich ist im Journalismus, für mich war klar, Journalismus ist meins, Radio, vielleicht mal Fernsehen. Wichtig ist, dass du irgendwas studierst. Hauptsache, du hast studiert. So, und da war für mich so, ja, erst wollte ich Medienwissenschaften, ging nicht, NC zu schlecht. Richtig, der NC zu schlecht. Und dann ist es irgendwie so Germanistik geworden. Ich wollte auch nicht weg, habe in Paderborn studiert. Und dann irgendwie noch so, ja, Geschichte, nee, auch Philosophie ginge noch. Ach du, Philosophie ist ja auch ganz nett. Hab das durchgezogen über viele Jahre, war auch irgendwann ganz bestimmt keine Leidenschaft mehr, sondern dann auch irgendwie, ich muss das abschließen. Klar, damals hat es irgendeinen Grund gegeben, warum ich das so gemacht habe. Aber heute würde ich mir wünschen, ich hätte da ein bisschen mehr Fokus gehabt und hätte mir früher schon die Frage gestellt, was kann mir vielleicht in der Folge einfach vom Setting her, von meinem Wissen her ein bisschen mehr bringen.
Wenn Menschen sich bei euch bewerben, worauf achtest du? Auf Rang und Namen oder doch vielmehr auf die Leidenschaft?
Auf Leidenschaft in jedem Fall. Ich glaube schon, dass ich ein ganz gutes Gefühl für Menschen habe. Natürlich schaut man ein Stück weit, was hat der schon gemacht? Also ich sehe das jetzt mal angefangen bei Praktikanten. Wir nehmen zum Beispiel keine Schülerpraktikanten, sondern ich bin bei einem Praktikum immer der Meinung, das können wir beim Fußballverein eigentlich als Berufsorientierung nicht wirklich leisten, sondern wenn jemand sich zumindest schon so ein bisschen auf die Richtung eingeschossen hat, der ist zum Beispiel in einem Sportmanagement-Studium, der will in die Richtung und man macht dann noch ein halbes Jahr Praktikum oder auch 3 Monate, die müssen schon sein. Dann beschäftigen wir uns damit, weil wir sagen, dem können wir was mit auf den Weg geben, aber der kann uns auch helfen. Das kann vielleicht dann am Ende der Achtklässler, der mal irgendwie 3 Tage eine Berufsorientierungswoche hat, vielleicht nicht so gut. Und deswegen versuchen wir, wenn wir das machen, uns da schon sehr zu fokussieren. Beim Mitarbeiter im Gespräch habe ich, glaube ich, immer relativ schnell ein Gefühl dafür. Natürlich schaue ich auch da, was hat der bis jetzt gemacht? Schaue, hatte der vielleicht mit 25 schon 18 verschiedene Arbeitgeber, ist jetzt etwas übertrieben, aber zumindest gibt einem das vielleicht auch schon mal zumindest vorab ein Gefühl. Und trotzdem versuche ich mich von dem Gefühl nicht leiten zu lassen, sondern den Menschen zu erleben. Wir haben zum Beispiel jemanden gesucht für den Bereich Sales und Sponsoring. Und ich hatte da Leute sitzen, die kamen nicht alle von einem Vermarkter, sondern die kamen auch aus dem Autohaus oder haben bei der Bank gearbeitet und wollten selber was anderes machen. Und ich kannte es ja nun selber noch, dass ich auch mal die Chance bekommen habe, in einem völlig neuen Bereich für mich Fuß zu fassen. Und deswegen bin ich dann einfach neugierig und denke, kann das passen? Vielleicht ist da ja der, der einfach jetzt nach 15 Jahren bei der Bank total unzufrieden ist, weil er merkt, das ist gar nicht meins. Und kann das, kann offen sein.
Bringt eine ganz andere Motivation mit.
Mhm. Und das merkt man relativ schnell. Zumindest bilde ich mir das ein. Ob derjenige am Ende in Anführungsstrichen gut genug ist für den Job, das weißt du nicht nach einem Gespräch und auch nicht nach 3 Gesprächen, sondern das merkst du vielleicht nach einem halben Jahr, wenn man mal so einen Strich drunter zieht und vielleicht nicht mal dann. Aber das erste Gefühl ist für mich dann entscheidend und das hat dann im ersten Moment nichts zu tun mit dem Abschluss, mit dem Beruf, den man vorher gemacht hat, mit dem Studium, sondern wie tritt er auf, wie versucht er mir deutlich zu machen, dass er diesen Job macht. Und man merkt ganz schnell, ist das jetzt eins von 20 Vorstellungsgesprächen und er versucht da irgendwie noch so zu gucken, ja, vielleicht oder wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Oder habe ich das Gefühl, da sitzt jemand, der mir wirklich klar machen möchte, ich muss das machen. Du musst mich einstellen und dann geht's nach vorne.
Wenn so viele Menschen für das brennen, was sie tun und alle im Verein, sei es die Spieler, sei es das Drumherum, von dieser Leidenschaft getrieben sind, kann ich mir vorstellen, dass es hin und wieder auch zu Herausforderungen kommt, dass man gerade, weil man so viel Leidenschaft in sich trägt, ins Stocken gerät. Hast du da irgendwie Erfahrungswerte? Gab es mal Momente, wo du gesagt hast, oh ja, wir dürfen uns nicht nur von dieser Leidenschaft treiben lassen?
Also, dass Leidenschaft so dieser Motor ist, der dich voranbringt, das würde ich immer unterschreiben. Bei den Spielern selbst ist es, glaube ich, immer noch ein bisschen was anderes, weil das ist auch spezifisch für den Sportclub Verl. Wir haben einen unglaublich starken Spirit in der Mannschaft. Die kriegen die Leistungen, die sie im Moment auf den Platz bringen, nur deswegen so hin, weil die zusammenhalten und weil das echt eine Gemeinschaft ist und weil die auch nachmittags 5 Stunden nach dem Training da immer noch zusammensitzen und Gesellschaftsspiele spielen bei einem Profiverein. Also das gibt's auch nicht so häufig. Trotzdem, wenn die dann nach 1-2 Jahren performt haben und die Möglichkeit haben, in einen anderen Verein zu gehen, dann sind die auch weg. Und dann erinnern die sich gern an die Zeit zurück, aber dann sagt keiner, ach, ist doch so schön hier, ich bleib noch ein bisschen, sondern dann machen die den nächsten Schritt. Ich glaube, wenn man etwas mit Leidenschaft macht, muss man aufpassen, dass man trotzdem immer noch sich so eine, ich nenne das jetzt mal Sachlichkeit irgendwo, trotzdem bewahrt, weil wenn du es mit Leidenschaft machst, machst du es mit ganz viel Emotion und alles, was emotional ist, nimmt man vielleicht auch mal etwas schneller persönlich. Und ich glaube, das ist etwas, wo man für sich versuchen muss, schnell irgendwie auch eine Grenze zu ziehen. Bei mir jetzt im jetzigen Job ist das nicht so einfach und das macht es manchmal auch, bin ich ehrlich, im Privaten auch natürlich nicht immer ganz so einfach, weil die, mit denen du zu tun hast geschäftlich, deine Sponsoren, deine Partner, die rufen dich natürlich auch dann an, wenn die mal Freizeit haben. Abends um 19:30 Uhr, um 20:30 Uhr oder auch um 23 Uhr. Und das darf man nicht vermischen. Also auf der einen Seite, ja, Leidenschaft für den Beruf, eintauchen, nur dann hat man auch dieses Feuer, das haben wir jetzt herausgestellt, aber trotzdem an irgendeinem Punkt zu sagen, stopp, also natürlich ist es meine Leidenschaft, aber vielleicht auch nicht nur das. Ich muss das einfach für mich ein bisschen timen, dass ich dann am Ende auch nicht so sehr eintauche, dass es nur noch das für mich gibt.
Du hast mir gerade die perfekte Bühne gegeben, vielen Dank dafür. Ich wollte gerade überleiten, du bist verheiratet, du hast zwei kleine Kinder und gleichzeitig aber einen Job, der nicht der klassische 9-to-5-Job ist. Wie kriegst denn du dieses Spannungsfeld aus Verantwortung im Job, ich muss für meine Sponsoren da sein, und der Verantwortung in der Familie für dich selbst geregelt? Ich sag mal, gerade auch an den Wochenenden.
Nicht immer einfach, weil ich manchmal merke, dass ich in meinem Job, jetzt sind wir nochmal ganz kurz bei diesem Thema Leidenschaft, aber auch wie ich mir selber, welchen Anspruch ich selbst an mich stelle. Manchmal setze ich mich abends noch an den Laptop, wenn dann alle schon schlafen, weil ich das Gefühl habe, das muss ich jetzt noch machen. Wenn dann meine Frau kommt und sagt, wieso machst du das jetzt? Wieso machst du das nicht morgen um 11 Uhr vormittags? Dann habe ich da manchmal gar keine Antwort für, weil ich in dem Moment denke, das muss ich jetzt noch fertig machen. Nicht, weil ich auf die Uhr gucke und sage, morgen schaffe ich es eh nicht und ich habe den ganzen Schreibtisch voll, sondern in dem Moment habe ich das Gefühl, das muss jetzt irgendwie. Gerade fühle ich mich dafür richtig, ich muss das jetzt schreiben.
Wenn du diese Leidenschaft in dir trägst, bist du ja immer intrinsisch motiviert, Dinge voranzutreiben. Natürlich ist es schwer, sich selbst zu bremsen.
Das Problem ist, dass du dann aufpassen musst, das nicht zu vermischen.
Ja.
Und es bedeutet auch nicht, wenn ich mit meiner Familie unterwegs bin im Zoo und ich kriege da einen Anruf und ich gehe da dran, dass mir in dem Moment meine Familie total unwichtig ist. Aber dass die Familie das in dem Moment vielleicht so wahrnimmt, weil sie sagt, jetzt ist der das ganze, die ganze Woche nicht da, logischerweise. Und jedes zweite Wochenende ist er auch nicht da, weil da ist Heimspiel und da muss der auch im Stadion sein. Das tragen wir alles mit. Aber jetzt sind wir mal unterwegs und es hat mal heute ist mal kein Fußball und jetzt geht er da trotzdem noch dran. Das kann ich total verstehen. So, und trotzdem muss ich mir schon mich auch heute noch hin und wieder ermahnen lassen zu Hause, sage ich ganz ehrlich, weil ich das im ersten Moment gar nicht so wahrnehme. Dass das, was für mich so normal ist, dann vielleicht an anderer Stelle auch zur Belastung werden kann. So, die Kinder sind 3 und 1. Das ist nochmal was anderes, würde ich jetzt zumindest mal vermuten, als 15 und 13. Ich meine, da gibt es auch Probleme, aber da muss man vielleicht nicht mehr permanent hinter denen herlaufen. Also ich weiß, dass meine Frau schon eine ganze Menge trägt und dass das sicherlich was anderes ist in dem Moment als ein Job, wo ich jeden Tag um 15.30 Uhr Feierabend habe. Das sage ich in jedem Vorstellungsgespräch. Wenn du im Fußball arbeitest, weil es betrifft ja nicht nur mich, sondern auch der Pressesprecher und die Dame im Sales und die Kollegin, Leiterin Medien und Kommunikation, die sind halt beim Heimspiel auch dabei. Die müssen dann halt auch wissen, dass sie den Samstag oder den Sonntag vielleicht mal nicht da sind. Und teilweise sind sie dann auch in Ulm oder in Aue oder in München oder halt in ganz Deutschland verteilt. Und das muss ich einfach vorher wissen, wenn ich das mache, dann bringe ich auch irgendwo ein Opfer. Das ist so.
Wenn du dir wünschen könntest, was Leute aus dieser Folge mitnehmen, was wäre das?
Erstmal vielleicht ein Stück weit, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich hatte irgendwann so Mitte, Ende 20 so eine totale Unzufriedenheit, weil ich gemerkt habe, Radio ist es nicht mehr. Ich habe dann irgendwie damals zu Hause gewohnt mit Mitte 20 und merkte irgendwie, alle Kumpels waren ausgezogen. Ich hatte da damals nie so richtig den Drive zu, meinte aber auch, ey, jetzt ist irgendwie Zeit. Also es war so eine Zeit, wo ich dachte, Mensch, irgendwie hatte ich so das Gefühl, so stehen zu bleiben. Irgendwie nicht so wirklich das zu machen, was ich wirklich machen möchte. Daraus ist so ein innerer Druck entstanden. So, ich muss jetzt irgendwas machen. Ja, aber was denn? Ja, keine Ahnung. Ne? So, jetzt könnte man noch tiefer einsteigen. Ich habe mich damit mal beschäftigt. Man spricht so von einer sogenannten Scanner-Persönlichkeit. Irgendwie findet man alles spannend, verliert auch schnell wieder Interesse und ist nicht so der Taucher. Ne? Also taucht nicht so in ein Thema ein, sondern macht vieles so an der Oberfläche. Vieles sehr gut, aber auch nicht gezielt. Das ist es so. Das war so, aber das hat auch eine Unzufriedenheit hervorgerufen. Und damals dieses Angebot zu kriegen, im Profifußball zu arbeiten, da hätte ich ja niemals mit gerechnet. Und als der SC Fern mich angerufen hat und gesagt hat, hier mach hier mal bei uns, da kannst du auch so Marketing und so machen, hätte ich ja niemals damit gerechnet, erstmal, dass die in dem Moment aufsteigen und dass ich da Vorstand werde und dass ich innerhalb von 5, 6 Jahren diesen Verein führe und auch gestalte und auf einmal irgendwas ganz anderes mache, wo ich in dem Moment nicht mit gerechnet habe. Also das ist sicherlich etwas, dieses, es sind so Floskeln, du hast kein Schweinchen hier, sonst würde ich da 3 Euro reinschmeißen. Also dieses, es ist nie zu spät für irgendetwas. Und irgendwie so die Motivation mitzugeben, Dinge zu versuchen, von denen man sich vielleicht gar nicht träumen lässt, dass das funktioniert. Und dann sind wir jetzt wieder bei dem Bewerbungsthema. Also bei mir haben sich Leute für einen Job im Profifußball beworben, wo du auf den ersten Blick sagst, was will der hier? Der hat 15 Jahre Bank gemacht oder der war irgendwie in einer Steuerkanzlei. Und am Ende schlummert in dem aber vielleicht dann doch irgendwie so ein Talent, wo man sagt, ey, das probieren wir jetzt einfach. Also dazu wäre ich halt immer irgendwo offen. Also dass so ein totaler Change im Berufsleben auch immer irgendwie möglich ist. Und ich glaube eben auch nicht nur mit Mitte 20, bei mir war es mit Anfang 30, sondern warum nicht auch noch irgendwie später mal. Und sich dann auch ein Stück weit frei zu machen von diesem Sicherheitsgedanken. Ich meine, das ist immer einfach gesagt, ne? Wenn ich jetzt eine Familie habe, ist schon wichtig, dass auch irgendwie ein bisschen Geld reinkommt. Jetzt zu sagen, ach, ich mache mal eine Weltreise und dann gucken wir mal in 5 Jahren, ob ich mal wieder arbeiten gehe. Das geht natürlich auch nicht. Aber sich irgendwie ein bisschen frei zu machen von diesen Zwängen. Ich muss jetzt das, ich muss jetzt das, ich muss jetzt das.
Aber ich finde, du hast auch eine gute Möglichkeit ja mit auf den Weg gegeben. Sagt ja niemand, dass es von 0 auf 100 diesen Change geben muss. Warum nicht erstmal mit einem zweiten Standbein schauen, ist das wirklich was? Schmeckt mir das so, wie ich es mir vorgestellt habe?
Ja, das stimmt. Gut, da war es natürlich unverhofft von heute auf morgen. Bitte übermorgen ja oder nein sagen, sonst müssen wir weitersuchen. Ja, wenn es nur die Möglichkeiten gibt, dann halt ja.
Aber die Grundidee war ja eine andere. Ja. Auch das mit dem Trauredner ist ja auch nebenbei entstanden.
Das stimmt, ganz genau. Dadurch ist so eine Dynamik entstanden. Also ja, was kann man mitnehmen aus der Folge? Sicherlich auch, naja, mach das auch irgendwo, woran du Spaß hast, weil das, was dir Spaß macht, dafür hast du halt eine Leidenschaft. Ich finde es total schwierig, da einen Tipp zu geben, weil ganz viele würden jetzt vielleicht sagen, mach doch einfach das, worauf du Lust hast. Oder du musst deine Ziele verfolgen. Ich weiß aber aus eigener Erfahrung, manchmal weiß man auch gar nicht, was macht mir denn eigentlich Spaß. Und manchmal ist es auch ganz, ganz schwer, überhaupt mal herauszufinden, was ist denn eigentlich mein Ziel. Also ich habe lange Zeit gar nicht gewusst, was ist denn jetzt mein Ziel? Also ist mein Ziel jetzt immer beim Radio zu arbeiten, so aber nicht zum Fernsehen? Dann müsste ich aber auch mal langsam, ne? Also Anna war ja schon vor 10 Jahren beim WDR und ich noch gar nicht so. Also ist es denn jetzt nicht irgendwie zu spät? Also sowas baut sich auch irgendwie auf. Ich glaube, wenn man es hinkriegt, da ein bisschen offener mit umzugehen und sich nicht scheuen, jetzt, wir sind dann hier auch bei Jobware, ne? Also es geht auch um Jobs, also sich auch nicht zu scheuen, sich auf Dinge zu bewerben, wo ich vielleicht im ersten Moment denke, ach, das ist ja cool, und im zweiten Moment, ach, die nehmen mich eh nicht. Ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Sache und die Erfahrung habe ich ja irgendwie auch selber gemacht.
Ob du es bist oder nicht,
ja,
wird ja an anderer Stelle entschieden.
Richtig. So, und jetzt, auch das ist typbedingt, aber ich habe eine gute Erfahrung damit gemacht, ins kalte Wasser zu springen und zu probieren, um dann vielleicht im Nachhinein auch trotzdem festzustellen, ah nee, das ist es doch nicht. Oder zu sagen, wow, ein Glück habe ich das gemacht. Aber es gar nicht erst zu probieren, ist doof, weil dann komme ich wirklich nicht vorwärts. Ne?
Zum Abschluss möchte ich dir noch eine persönlichere Frage stellen. Was ist dein ganz persönliches Hire and Hire, also dein Hebel, um Menschen und oder Institutionen wachsen zu lassen?
Den Menschen Verantwortung zu geben. Verantwortung zu geben, jetzt denke ich wieder an meine Mitarbeiter, ihnen einen Rahmen zu geben, in dem sie sich so frei wie möglich bewegen können. Das ist mir ganz, ganz wichtig bei den Mitarbeitern, ihnen einen Vertrauensvorschuss zu geben, ihnen auch die Möglichkeit zu geben, Chancen dann für sich zu nutzen. Das ist ein großes Learning, wenn du die Leute so ein bisschen von alleine lässt als Führungskraft und sie einfach auch mal machen lässt, dann entstehen manchmal auch wieder Dinge, wo du vielleicht nie mit gerechnet hättest. Ne? Dann ist dann vielleicht der Mitarbeiter, der ist eher so ein bisschen introvertiert und würde sich nie trauen, sich auf eine Bühne zu stellen und vor Menschen und sich auf diesen Stein zu stellen vom Hermannsdenkmal und zu erzählen. Aber der ist vielleicht genau in dem Bereich, wo er jetzt gerade ist, gut und du lernst auf einmal eine Seite von dem kennen, die du nie hättest träumen lassen. Und das geht nur dann, wenn du den Leuten diese Verantwortung gibst, dass sie selber gestalten können.
Ich bin dankbar, dass du deinen Weg so gestaltet hast, wie du ihn gestaltet hast und heute mein Gast warst. Vielen, vielen Dank. Es war wirklich eine sehr inspirierende Zeit. Hätte ich gar nicht gedacht, dass du so ein Nein, Spaß.
Jetzt mach doch nicht alles kaputt hier.
Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es bemerkenswert, was für einen Karriereweg du hingelegt hast, welche Leichtigkeit du dir behalten hast und wie viel Ernsthaftigkeit trotzdem auf der Metaebene mit durchkommt. Vielen Dank für den Besuch.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Vielleicht noch ein kurzer Hinweis zum Kontext. Wir haben diese Folge Ende April aufgenommen, zum Zeitpunkt, an dem noch nicht feststand, wie die Saison für den SCFL ausgeht. Falls ihr diese Folge also zu einem späteren Zeitpunkt hört, ordnet das gerne entsprechend ein. Und bevor wir diese Folge ganz beenden, möchte ich noch ein paar persönliche Worte an euch richten. Das ist nämlich vorerst meine letzte Folge als Host dieses Podcasts. Ich kümmere mich jetzt in den kommenden Monaten um meinen ganz persönlichen Personalbereich. Ich gehe in Elternzeit. Mit einem lachenden und einem wehmütigen Auge, weil dieser Podcast mir wirklich sehr ans Herz gewachsen ist, von der Idee bis zu den Gesprächen mit so viel spannenden Menschen. Umso schöner ist es, dass es weitergeht. Seid gespannt, schaltet wieder ein. Ich verspreche euch, der Podcast wird nochmal einen ganz eigenen, tollen, neuen Stempel bekommen. Ich freue mich jetzt schon auf die ersten Folgen mit meiner Nachfolge und natürlich darauf, dass ihr weiter einschaltet, zuhört und Teil davon bleibt. Danke, dass ihr dabei seid. Bis ganz bald.